Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de oder später das Video anschaut. Die letzte Folge unseres Seminars vor der Sommerpause 2021 und wir wollen heute noch ein bisschen weiter in Johannes 7 studieren. Wir werden das Kapitel bei weitem heute nicht beenden, aber vielleicht so den Abschnitt bis zur nächsten Überschrift schaffen. Eine ganz interessante Begebenheit weiter studieren. Und bevor wir beginnen, wollen wir nach guter Gewohnheit Gott einladen, unsere Gedanken zu führen. Und wem es möglich ist, lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt in deinem Wort lesen können, dass wir das Evangelium von Johannes haben, dass er inspiriert von deinem Geist uns so interessante Einsichten in das Leben von Jesus zeigt. Und wenn wir das lesen, möchten wir dich bitten, dass unser Herz sich danach sehnt, mehr und mehr zu werden wie er. Von ihm zu lernen und ihn anderen bekannt zu machen. Herr, sei du jetzt unser Lehrer durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 7. Wir sind ja mittendrin in dieser faszinierenden Geschichte, ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Welches Fest findet gerade in Jerusalem statt? Wiederholen wir ganz kurz, dass wir alle zusammen auf derselben Seite sind. Das Fest, welches? Das Laubhüttenfest. Und Jesus war erst gar nicht zum Laubhüttenfest gegangen oder war nicht gleich sofort dort erschienen. Er hatte ja eine Reihe von Festen ausgesetzt, wie wir gesehen haben. Und war jetzt allerdings dort doch gekommen. Die Menschen hatten schon auf ihn gewartet. Die Juden hatten nach ihm gesucht. Und in der Mitte des Festes tritt er auf. Plötzlich unvermittelt. Steht im Tempel und predigt, wie viele Menschen noch nie eine Predigt gehört haben. Und die Juden, das ist im Johannesevangelium sind das in der Regel die Obersten, die Rabbis, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die stören sich daran und die versuchen noch am selben Tag irgendwie ihn in Misskredit zu bringen. Und wie machen sie das? Sie stellen eine Frage. Welche Frage stellen sie? Wenn ihr euch an Vers 15 erinnert. Welche Frage stellen sie, als er so vollmächtig aus dem Wort Gottes predigt? Sie fragen: Woher kennt ihr die Schriften? Er hat doch gar nicht studiert, er hat doch gar keinen Abschluss, er ist doch gar nicht qualifiziert, er ist doch nur ein Laie. Ja? Und was ist Jesu Antwort auf diesen Vorwurf, dass er unausgebildet sei? Wie antwortet Jesus darauf? Was ist sein Argument? Wenn euch daran erinnert. Genau, er sagt, ich brauchte gar nicht in die theologischen Seminare, weil Gott ist mein Lehrer. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachsinn. Jesus hat das exemplarisch vorgelebt, perfekt vorgemacht. Er hat gelehrt, was Gott ihm gezeigt hatte. Und da braucht er keine Ausbildung mehr beim Rabbi. Ja. Damit hat Jesus nicht gesagt, dass niemand jemals eine Schule besuchen soll, nicht wahr? Oder auch theologische Ausbildung genießen kann. Aber Jesus macht ja deutlich, um Gottes Willen zu verstehen, muss man nicht erst einen Kurs durchlaufen haben. Sondern was ist das Kriterium, um zu erkennen, ob eine Lehre wahr oder falsch ist, nach Jesus in Vers 17? Was ist das entscheidende Kriterium? Genau. Das entscheidende Kriterium ist nicht, dass ich Hebräisch kann oder Griechisch, auch nicht, dass ich Kirchenväter gelesen habe oder irgendwelche Rabbis oder Dissertationen angefertigt habe. Das entscheidende Kriterium, ob ich die Wahrheit erkennen werde oder nicht, ist, ob ich gehorsam sein möchte. Nur wer gehorsam sein möchte, dem kann Gott auch Wahrheit anvertrauen. Wer theologische Wahrheit nur dazu haben möchte, um sich selbst darzustellen, dem kann Gott keine Wahrheit anvertrauen oder also er wird nicht viel Wahrheit verstehen, weil dann die Wahrheit in einen Misskredit gebracht werden würde. Ja? Also es kommt natürlich vor, dass auch Irrlehrer Wahrheiten verkündigen. Ja? Aber wenn ich jetzt also wissen will, was ist die Wahrheit, geht es immer darum, dass ich persönlich selbst gehorsam sein möchte. Ja? Will ich seinen Willen tun, dann werde ich die Wahrheit erkennen. Dann werde ich sehen, ob die Lehre von Gott ist oder nicht. Und deswegen sagt Jesus hier auch in Vers 18, da haken wir jetzt ein, wer aus sich selbst redet, der sucht wessen Ehre? Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Jesus macht ganz deutlich, ich bin nicht auf die Erde gekommen, damit man mich lobt. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um zu zeigen, was für ein toller Gelehrter er ist. Da hätte Jesus anders gearbeitet. Er wäre von Anfang an immer mit den Rabbis zusammen gewesen, hätte immer gezeigt, dass er mehr weiß als sie, hätte sie immer überboten, hätte immer quasi gezeigt, ich bin der Tollste, der Größte, ich weiß am meisten. Die hätten ihn vielleicht sogar in den Himmel gehoben, ja? Aber das war nicht seine Mission. Seine Mission war, den Armen, den Sündern, den Kranken zu helfen. Etwas, was den Pharisäern gar nicht so richtig in den Sinn kam. Also Selbstdarstellung war nicht sein Ziel. Und die Bibel macht ja deutlich, dass Wissen ohne Liebe sehr schnell in so einer Selbsterhöhung münden kann. Können wir vielleicht mal ganz kurz den 1. Korinther aufschlagen. Da haben wir diese bekannte Stelle. Moment, habe ich sie falsch? Ah, ja genau, 1. Korinther 8. 1. Korinther 8 und dort Vers 1. Und da sagt Paulus in 1. Korinther 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn ich alles weiß, aber keine Liebe habe, dann werde ich nur mich selbst erhöhen. Wer war derjenige, der am allermeisten wusste in der Geschichte des Universums, außer Gott? Wer war der am allermeisten wusste, außer Gott, in der Geschichte des Universums? Luzifer, oder? Er war mit Abstand der Weiseste, er wusste am meisten, aber als er keine Liebe mehr zu Gott hatte, hat sein Wissen nur dazu geführt, dass er sich selbst erhöht hat. Sich selbst erhöht. Das heißt, alles Bibelwissen, was wir haben, nützt uns nichts, wenn wir nicht die Liebe Gottes haben. Ja, das sagt ja Paulus an anderer Stelle in 1. Korinther 14, oder? Das kennt ihr auch in 1. Korinther 14, Vers 2. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste, ja, was natürlich erstmal an sich schon mal kaum möglich ist, und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Ja, und Jesus macht deutlich, ihm geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, wie das die Pharisäer gedacht haben. Ja, die haben gesagt, ich habe hier einen Abschluss und ich weiß das und ich kann das und jenes und deswegen bin ich geistlich, weil ich so viel weiß. Leider gibt es heute auch oft, dass in der Gemeinde Menschen, die viel von der Bibel wissen, automatisch für geistlicher gehalten werden. Dabei kann man viel Faktenwissen über die Bibel ansammeln, ohne überhaupt davon jemals was umgesetzt zu haben. Also nur etwas viel über die Bibel zu wissen, heißt noch lange nicht, dass man geistlich ist. Natürlich, jemand, der geistlich ist, wird immer gerne mehr von der Bibel wissen wollen. Ja? Also insofern gibt es schon einen Zusammenhang, aber das Bibelwissen alleine reicht nicht. Und Jesus macht das ja hier in Johannes 7 ganz deutlich, wer aus sich selbst redet, ja? Wer sozusagen nur selbst Angelerntes ohne Gott, also wer die Bibel liest ohne Gott und das redet, der wird sich selbst erhöhen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir leben in einer Zeit, in der, also ich beobachte das immer wieder, dass viele Gerechtigkeit mit Rechthaberei verwechseln. Ja, Recht haben wollen, aus sich selbst heraus. Aber das ist nicht Gottes Wille. Wir suchen nicht unsere eigene Ehre, sondern Gottes Ehre. Und Gottes Ehre kann man nur dann suchen, wenn man ihn wirklich kennt. Und Jesus kannte ihn. Johannes, der Täufer, hat dieses Prinzip verstanden. Wenn ihr mal in Johannes zurückblättert, in Johannes 3, und dort Vers 26 bis 30. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, das ist ja schon ein bisschen zurück, in Johannes 3. Johannes der Täufer hieß weswegen der Täufer? Warum hieß Johannes der Täufer der Täufer? Er hat die Leute getauft. Und zwar, er war der Täufer. Ja, alle Leute kamen zu ihm, alle Menschen. Er war der bekannteste Prediger im ganzen Land. Und dann kam Jesus.
Und am Anfang war Jesus gar nicht so bekannt. Ja, ihr wisst, als Johannes der Täufer sagt, er ist das Lamm Gottes, da folgen ihm zwei Leute nach. Und das werden so nach und nach ein bisschen mehr. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Jesus quasi immer bekannter wird und Johannes der Täufer verliert immer mehr Jünger, die an Jesus gehen. Ja? Und wie reagieren da die Jünger von Johannes, als sie merken, immer mehr Leute von uns gehen zu diesem neuen Prediger, ja, der von Johannes getauft worden ist, diesem neuen Shootingstar in Anführungsstrichen, ja, diesem Jesus. Wie reagieren die Jünger von Johannes da? Schaut mal in Vers 26, in Johannes 3, Vers 26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Und die Implikation ist, was wird aus uns? Was wird aus unserer tollen Bewegung? Ja, wir waren noch hier die Berühmtesten, wir waren noch die Tollsten. Alle haben auf uns geschaut. Die Pharisäer kamen zu uns und jetzt gehen sie zu Jesus und kritisieren da. Und die Leute gehen zu ihm und die Leute lassen sich bei ihm taufen. Das ist doch nicht fair, oder? Und was sagt Johannes in Vers 27? Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, genau, und ich muss abnehmen. Also hier war Johannes, die ganze Welt, also ganz Palästina hat sich auf Johannes konzentriert und gesagt, ist der Messias? Aber Johannes sagt, ich muss zunehmen, er muss abnehmen. Ja? Es geht um Jesus. Johannes, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Johannes so ein großer Prophet war. Nicht, weil er die besten Worte hatte, nicht, weil er am lautesten predigen konnte, sondern weil Johannes wie kaum ein anderer bereit war, auf seine eigene Ehre zu verzichten. Er war bereit, als unbekannter Gefangener zu sterben, sozusagen, damit jemand anderes geehrt wird. Und das ist gar nicht so häufig, nicht mal in der Christenheit, nicht, dass man sich wünscht, dass jemand anderes geehrt wird und nicht man selbst. Und das Interessante ist aber jetzt, warum macht er das? Er versteht genau das, was Jesus tut, denn Jesus tut genau dasselbe. Nämlich mit wem? Er sagt, also Johannes sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja? Jesus. Aber Jesus sagt nicht, ja, ich, sondern was sagt Jesus? Nicht ich, sondern der Vater. Ja? Der Vater. Und damit verweist er auf das bescheidenste Wesen und das demütigste Wesen, das es überhaupt im Universum gibt. Den Vater. Der so bescheiden ist, dass er tausende Jahre lang eigentlich gar nicht gesprochen hat, sondern immer durch Jesus gesprochen hat. Ja. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, ein Mensch, der Jesus gut kennt und Johannes kannte, also sagen wir andersrum, der sehr eng mit Jesus verbunden ist, geistlich, ja, der wird dasselbe Prinzip an den Tag legen wie Jesus auch. Jesus war bereit, alle Ehre dem Vater zu geben. Johannes war bereit, alle Ehre Jesus zu geben. Und jemand, der Jesus nachfolgt, wird auch bereit sein, nicht alle Ehre auf sich selbst zu achten, sondern oder darauf zu achten, dass man selbst die Ehre bekommt, sondern darauf achten, dass andere mehr geehrt werden, vor allem, dass Gott geehrt wird. Und das ist dieses Prinzip, was wir hier in Johannes 7 sehen können. Wenn jemand aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Das hier beweist, dass Johannes nicht aus sich selbst geredet hat. Denn wenn er aus sich selbst geredet hätte, hätte er seine eigene Ehre gesucht. Die Tatsache, dass er seine eigene Ehre nicht sucht, beweist, dass wirklich Gott ihn gesandt hat. Das ist ein interessanter Punkt. Wenn man sich mal unsicher ist, ist der da über Gott redet, wirklich also aufrichtig oder nicht? Das können wir nie bis ins Letzte beurteilen. Ja, aber spricht da Gott durch ihn? Dann ist es interessant, sich zu fragen, wie sehr versucht die Person, sich selbst in den Vordergrund zu rücken, selbst über sich zu reden, sich selbst zu erhöhen und wie sehr möchte sie Jesus verweisen. Nun, schauen wir mal weiter und zwar in Vers 19. Jetzt wird es interessant. Also die ganze Zeit schon interessant, aber jetzt kommt ein neuer Gedanke. Jesus redet noch weiter und jetzt, wer mag mal Vers 19 lesen? Johannes 7, Vers 19. Genau. Was macht Jesus hier? Also jetzt mal allein die Argumentation anschaut, ja? Die Pharisäer kommen, während er predigt und sagt, hey, wo hast du studiert? Du hast doch gar nicht studiert. Woher kennst du die Bibel? Ja? Wer hat die Erlaubnis gegeben? Ja? Und Jesus sagt, hey, ich predige, was der Vater mir gegeben hat. Ja? Ich rede nicht aus mir selbst. Ich suche die Ehre meines Vaters. Und übrigens, ihr haltet das Gesetz nicht. Ihr wollt mich töten. Was macht Jesus hier quasi so, wenn man das mal so als Argumentation analysiert? Er wird ja angeklagt, ja? Er gibt die Antwort auf die Anklage. Was macht er dann? Was sollst du sagen? Er dreht den Spieß um. Ja, er geht quasi in Anführungszeichen in die Offensive und sagt, das Problem ist nicht meine fehlende Ausbildung. Das Problem, warum es hier quasi Streit gibt, ist nicht was ich hier sage. Das Problem liegt bei euch. Ihr haltet das Gesetz nicht. Und das ist interessant, weil was hatte Jesus gerade gesagt, ein paar Verse vorher? Was ist entscheidend, um die Wahrheit zu verstehen? Wer allein kann verstehen, ob die Lehre aus Gott ist oder nicht? Wer gehorsam ist. Ja, hat er in Vers 17 gesagt, wenn jemand seinen Willen tun will, der wird erkennen, ob die Lehre, die ich predige, von Gott ist oder nicht. Und jetzt legt er quasi den Finger auf die Wunde. Ihr streitet mit mir, nicht weil mir der akademische Grad fehlt. Ja, ich könnte einen Master haben, Bachelor, Doktor, was immer. Ihr würdet trotzdem mit mir streiten, weil das Problem liegt nicht bei mir. Das Problem liegt daran, dass ihr Gottes Gebote nicht haltet. Und wenn ihr Gottes Gebote nicht haltet, werdet ihr niemals verstehen, ob das, was ich sage, von Gott ist oder nicht. Und das ist, was Jesus oft macht. Wir haben eine Anklage vielleicht, wir sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du das so? Ja, das gefällt mir nicht und so. Und Jesus hört sich das an, er gibt uns die Antwort, aber dann zeigt er uns auch, woher das Problem eigentlich wirklich kommt. Das ist meistens der unangenehme Teil, wenn er sozusagen den Finger auf die Wunde legt und sagt, Christopher, du hast diese ganze Unruhe, diesen ganzen Stress, nicht weil ich untreu bin und nicht weil ich nicht für dich sorge, sondern weil du dieses Sündenproblem hier hast. Das ist die Ursache. Und dann kommt es darauf an, bin ich bereit, das anzuerkennen oder nicht? Ja, das ist ein entscheidender Moment. Sie halten das Gesetz nicht und wollen es auch nicht. Denn, ich meine, sie planen seinen Tod. Ja, sie planen schon seit geraumer Zeit seinen Tod. Und wenn man jemanden versucht zu töten, kann man nicht so gut herausfinden, ob eine Lehre biblisch ist oder nicht. Ja, also wenn ich die ganze Zeit überlege, wie bringe ich den um? Ja, wie kann ich den vor Gericht bringen? Wie kann ich ihn fangen? Dann bin ich nicht in der Position, jetzt zu verstehen, ob ein Argument biblisch ist oder nicht. Macht ja Sinn. Ja? Aber das haben Sie nicht verstanden. Warum weiß Jesus, wie kommt Jesus auf den Gedanken, dass sie ihn töten wollen? Ich meine, es ist ja ziemlich deutlich. Er sagt ja vor der ganzen Volksmenge, ihr wollt mich töten. Wie kommt er darauf? Genau, er hat schon seinen Jüngern, ganz genau in den letzten Monaten, immer wieder sie darauf vorbereitet und gesagt, nicht wahr, wir werden nach Jerusalem gehen und ich werde verraten werden und ich werde geschlagen werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das hat er gesagt. Genau, und woher wusste er es noch? Also gut, ich meine, er hatte... Gott hat es ihm gezeigt, klar, in der Prophetie stand es. Schauen wir mal zurück in Johannes 5. In Johannes 5 und dort Vers 16. Johannes 5, Vers 16. Wer mag mal lesen? Genau. Das ist die berühmte Stelle. Wisst ihr vielleicht noch, das haben wir, glaube ich, letztens kurz wiederholt, was danach passiert ist, als Jesus ist ja am Teich Bethesda da gewesen und hat den den Mann geheilt, der 38 Jahre waren es, glaube ich, ne? 38 Jahre lang die Krankheit hatte. Und der Mann ist kerngesund, ja, geht in den Tempel und die Juden kriegen das mit und sagen also, er hat den Sabbat gebrochen. Und was machen sie dann mit ihm in dieser Geschichte in Johannes 5? Was machen sie mit ihm? Genau, sie stellen ihn vor das Gericht, vor den Sanhedrin und führen ihn vor Gericht. Und Jesus verteidigt sich in einer langen Rede in Johannes 5, ja, und erklärt, warum er nicht schuldig ist. Und das ist eigentlich das Entscheidende, ein ganz entscheidender Moment. Wir holen noch mal ganz kurz so ein bisschen die Zeitleiste. Wir haben im Herbst 27 die Taufe von Jesus und dann natürlich seine Erfahrung in der Wüste. Dann haben wir das Frühjahr 28. Ja? Da haben wir das erste Passa, das ist Johannes 2, wo er den Tempel reinigt. Und dann haben wir das Frühjahr 29, das ist diese Geschichte, Johannes 5. In dieser Zeit war er vor allem auch viel in Judäa, ja, da wo auch Johannes der Täufer getauft hat und ab und zu in Galiläa. Aber hier, als jetzt Johannes der Täufer gefangen genommen wird und er vor den Sanhedrin gestellt wird, wegen dieser Sabbatfrage und er merkt, die hätten ihn jetzt schon zu Tode verurteilt am liebsten, ja, verlässt er, sagt die Bibel, Judäa und geht nach Galiläa. Und zwar für ein Jahr. Das ist dieses berühmte Jahr in Galiläa, wovon die Evangelien so viel berichten, ja, so ausführlich und so, was wir anstudiert haben. Und dann haben wir gesehen, bis Frühjahr 30, und da im Frühjahr 30, das ist dann Johannes 6, das ist diese große Krise, und dann zieht er sich ja zurück, eine Zeit lang, das ist so dann die Ausbildung der Jünger, wo sie oft dann auch im Ausland sind oder so. Und dann jetzt im Herbst ist das Laubhüttenfest. Herbst 30. Und dann kommt natürlich hier früher 31, hier wird das Kreuz sein. Hier sind wir jetzt. Ja? Hier sind wir. Hier ist dann das Kreuz. Das heißt, um das jetzt mal nicht alles nur blau zu machen, Jesus bezieht sich jetzt hier an dieser Stelle auf diese Geschichte damals zurück, anderthalb Jahre zuvor. Lange vor den ganzen Erfahrungen und Geschichten in Galiläa. Während dieser Zeit, vom Frühjahr 29 bis zum Herbst, wie wir gesehen haben, war er bei keinem Fest dabei gewesen. Und er erklärt jetzt warum. Er sagt, ich weiß, schon damals, vor anderthalb Jahren, wolltet ihr mich umbringen. Und deswegen bin ich sozusagen jetzt auch die ganze Zeit nicht da gewesen. Und kaum bin ich da, schon seid ihr wieder da, um mich in die Mangel zu nehmen. Und damit bereitet er natürlich auch schon, also damit wird der Schatten des Kreuzes hier auch schon sehr lang. Man weiß schon, wohin das führt sozusagen. Und das ist jetzt ganz wichtig für die nächsten Verse, dass Jesus sich explizit auf diese Geschichte von Johannes 5 bezieht. Weil das ist sozusagen, obwohl jetzt quasi so viel dazwischen ist, und wir jetzt, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt 3 oder 4 Jahre lang studiert hier in diesem Seminar, seit wir das studiert haben, ja, also weil so viele Gleichnisse und Predigten und so weiter dazwischen sind, aber das war ja relativ nahe. Anderthalb Jahre sind nicht so weit weg. Ja, man kann sich gut erinnern, was vor anderthalb Jahren war. Das ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Jesus und den Rabbis vom Sanhedrin sozusagen nach anderthalb Jahren. Das erste Mal, seit er hier die Gerichtsverhandlung verlassen hat. Seitdem ist es das erste Mal, dass sie ihn wieder sehen. Und deswegen knüpft er das Gespräch dort an, obwohl quasi hier eine ganze Welt von Geschichten dazwischen gewesen ist. Und das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also es geht um diese Geschichte damals in Johannes 5. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 7. Und also er sagt ja, warum sucht ihr mich zu töten? Weil er weiß ja, sie hatten ihn schon vor Gericht gestellt. Er war schon kurz davor. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, dieser Gedanke war nicht das einzige Mal. Vielleicht können wir noch ganz kurz als Ergänzung Matthäus lesen. Matthäus 12, Vers 14. Da haben wir nämlich Matthäus 12. Und dort, Vers 14, da sehen wir das immer wieder, dass das auch in Galiläa vorkam, weil ihr wisst ja, die Obersten in Jerusalem haben immer wieder Spione gesandt nach Galiläa, um ihn da auszuspionieren, um nach ihn zu fangen sozusagen in seinen Worten. Und in Matthäus 12, Vers 14 sehen wir das auch nochmal. Da heißt es, Matthäus 12, Vers 14, mag das jemand lesen? Bist du... Matthäus 12, Vers 14. Matthäus 12. Genau. Und die gingen hinaus, woraus gingen die? Was ist direkt davor passiert? Warum bringen die, haben die wieder den Plan, ihn umzubringen? Was ist passiert? Direkt in der Geschichte davor. Er hat wieder am Sabbat geheilt. Ja? Also es ist ganz interessant. Es sind immer die Heilungen am Sabbat, die Jesus kurz vor den Tod bringen sozusagen. Und die dann hier angeführt werden. Jesus heilt am Sabbat und sie wollen ihn deswegen umbringen, weil sie den Sabbat überhaupt nicht verstehen. Ja, gar nicht verstehen, dass der Sabbat gegeben ist für den Menschen, nicht gegen den Menschen, sondern für den Menschen. Und dass Gott und Mensch Gemeinschaft haben. Ja? So wie Jesus das ja dann bei der Schöpfung gedacht hat und dann auch ausgelebt hat während seines ganzen Lebens. Aber jetzt zurück zu Johannes 7. Jetzt haben wir also diesen Fall, Jesus weiß aus Erfahrung hier, ja, aus anderthalb Jahre zuvor und auch aus Galiläa, sie wollen umbringen wegen dieser Sabbatheilung. In Johannes 7 und dort Vers 20. Jetzt hat Jesus also gesagt, die Obersten wollen ihn töten. Was ist die Reaktion der Menge? Schaut mal in Vers 20. In Johannes 7, Vers 20. Wie reagieren die?
Das Volk antwortete: Du bist besessen. Wer sucht dich zu töten?
Genau. Was sagen die mit anderen Worten? Du bist nicht normal. Du bist paranoid. Man könnte fast sagen, du sitzt einer Verschwörungstheorie auf. Sozusagen, ja. Du glaubst, die wollen dich umbringen? Du glaubst, die wollen dich umbringen? Wer will dich töten? Ja, sind doch alle hier ganz friedlich, ja. Das Interessante ist also, die Mordanschläge der Obersten waren so geheim, dass das Volk nichts davon wusste. Die wussten nicht, dass Jesus umgebracht werden sollte. Ich meine, die Obersten, die werden sich erschreckt haben, ja? Die werden gedacht haben, aber sie waren wahrscheinlich sehr froh, dass das Volk sagte, wie, was, jetzt übertreibst du es aber, ja, du bist ja nicht ganz bei Sinn. Sicherlich werden die Obersten das Volk auch angestachelt haben dazu, ohne Frage. Ja? Das sieht man ja immer wieder auch in der Geschichte von Jesus. Wir haben schon öfter gesehen, dass Jesus manchmal als besessen bezeichnet worden ist, oder? Erinnert euch vielleicht in Matthäus 12, Vers 24, können wir kurz zwei, drei Beispiele anschauen. Das musste Jesus immer wieder ertragen. In Matthäus 12 und dort Vers 24. Da heißt es, Matthäus 12, Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Ja, sie haben gesagt, Jesus heilt durch den Satan. Ja, erinnert euch, das haben wir damals studiert. Das ist der Baal-Zebub, der Gott der Fliegen bei den Philistern in Ekron gewesen. Auch so ein Heilgott, den ja der König Achasia in 2. Könige 1 für sich in Anspruch nehmen wollte. Dann in Matthäus 11. Also sie haben Jesus als besessen bezeichnet. In Matthäus 11 und dort Vers 18 und 19, wer wird da als besessen bezeichnet? Denn Johannes ist gekommen, der aß und nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Also sie haben Jesus als besessen bezeichnet, sie haben Johannes den Täufer als besessen bezeichnet und deswegen sagt Jesus dann zu seinen Jüngern in Matthäus 10, schaut mal in Matthäus 10 und dort Vers 25, Matthäus 10, Vers 25, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? Also was können wir daraus lernen? Wenn sie Jesus für besessen gehalten haben und Johannes den Täufer für besessen gehalten haben, was werden viele Menschen über uns denken? Dass wir verrückt sind, besessen, ja, was auch immer. Also wir dürfen uns sicher erschrecken, wenn Menschen genau das über uns sagen. Selbst Menschen, die vielleicht sogar denken und vorgeben, dass sie Gott dienen. Ja, die Pharisäer dachten ja, dass sie Gott dienen. Aber sie kannten Gott nicht und haben deswegen jemanden, der wirklich Gottes Willen tat, für total außer Rand und Band gehalten. Das ist also sehr interessant. Zurück zu Johannes 7. Wie geht es weiter? Also die Menge kann es überhaupt nicht verstehen, was Jesus sagt. Und Johannes 7, Vers 21. Jetzt die Antwort von Jesus ist interessant. Wer mag mal lesen? Johannes 7, Vers 21.
Jesus antwortete: Ein einziges Wort habe ich getan und es wundert euch alle.
Ganz genau. Jesus sagt: Ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Jetzt hat Jesus nur ein Werk getan? Nee. Ja. Also er muss auf irgendein spezifisches Werk Bezug nehmen. Ja. Könnt ihr ahnen, welches seiner vielen Werke meint er hier, wenn er sagt, ich habe ein Werk getan und ihr verwundert euch? Wenn wir das in Betracht ziehen, was wir gerade studiert haben. Welches Werk meint er? Die Heilung des Mannes am Teich Bethesda, die immer noch den Leuten so, also den Pharisäern so quer liegt, dass sie ihn immer noch umbringen wollten. Er sagt, ich hab einen Menschen geheilt und ihr verwundert euch jetzt noch sozusagen. Ihr seid immer noch nicht darüber hinweggekommen, dass ich diesen Menschen geheilt habe. Es wird jetzt in den nächsten Versen ganz deutlich, dass er sich darauf bezieht. Schaut mal in Vers 22. Vers 23 noch vielleicht dazu.
Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz nicht übertreten wird, was führt ihr mit dem, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe?
Genau, jetzt wird es ganz deutlich. Oder er bezieht sich explizit auf die Geschichte von Johannes 5, 1,5 Jahre zuvor. Und er fragt sie jetzt, nachdem sie ja immer noch nicht verstanden haben, warum seid ihr eigentlich mir böse? Was ist das Problem? Ihr kennt doch die Bibel selbst. Wo ist das biblische Problem? Ich habe einen Menschen gesund gemacht. Und wie ist sein Argument? Wie argumentiert er, dass seine Heilung am Sabbat nicht Sünde ist? Denn die Pharisäer sagen, es ist Sünde. Er hat das Gesetz gebrochen. Er muss gesteinigt werden oder getötet werden. Wie argumentiert Jesus, dass er sagt, meine Heilung am Sabbat vor 1,5 Jahren, hier beim Passah 29, meine Heilung war keine Übertretung des biblischen Gesetzes. Wie argumentiert er? Wenn er die beiden Verse anschaut.
Er vergleicht seine Heilung mit der Beschneidung.
Genau, also er bezieht sich auf eine andere Bestimmung im Gesetz. Ja? Also er sagt, ihr sagt mir, ich habe das Gesetz gebrochen, lest mal das Gesetz. Ja? Jesus hat immer mit der Bibel geantwortet. Das ist interessant. Ja? In der Wüste sagt er, es steht geschrieben. Ja, er hat beim Sanhedrin hat er damals gesagt, Mose verklagt euch. Ja? Wenn ihr Mose nicht glaubt, wie werdet ihr mir glauben? Ja? Das Problem ist, dass ihr selbst Mose nicht glaubt. Ihr behauptet nur, dass ihr Mose glaubt, aber ihr glaubt ihm gar nicht. Deswegen glaubt ihr auch mir nicht. Und hier macht er jetzt deutlich, schaut mal, wie ist das mit der Beschneidung? Wann muss das Kind nach dem Gesetz Moses beschnitten werden? Am 8. Tag. Das heißt, wenn es immer am 8. Tag beschnitten werden muss, dann kommt es alle paar Male auch am Sabbat vor. Ja, weil der 8. Tag ist halt immer der 8. Tag. Ja, das ist halt, wann immer das Kind geboren ist, ja, dann ist der 8. Tag irgendwann mal auch ein Sabbat. Und für die Juden war das ganz deutlich, man kann das Kind nicht am 7. Tag beschneiden, auch nicht am 9., es muss am 8., weil so steht es im Gesetz. Ja, und wenn am Sabbat ist, kein Problem, dann machen wir es am Sabbat. Und jetzt ist Jesus' Argument, okay, wenn man also am Sabbat eine Beschneidung am Körper vornehmen darf, die mit dem Gesetz übereinstimmt, warum soll es ein Gesetzesbruch sein, wenn man am Sabbat den ganzen Körper heilt? Wenn man also am Sabbat ein Werk am Körper tun darf, wo ist das Problem, ein anderes Werk am Körper zu tun, am Sabbat, zum Wohle des Menschen? Also eigentlich eine ziemlich bestechende Logik, ja, die deutlich macht, natürlich, Jesus hatte den Sabbat nicht gebrochen, er hat den Sabbat gehalten, aber die Pharisäer haben das versucht so umzudrehen und Jesus zeigt ihre Bosheit, indem er die Bibel sich selbst auslegen lässt. Ja, er erklärt Bibel mit Bibel und das ist seine große Stärke und von der können wir lernen. Statt jetzt emotional sich da aufzuregen, was, wieso soll ich einen Dämon haben, ja, erklärt einfach, schaut mal, das sagt die Bibel, das habe ich gemacht, das ist völliger Übereinstimmung. Und dann kann jeder Mensch, der aufrichtig ist, sagen, ah, tatsächlich, das stimmt. Weil jeder, der Gottes Willen tun will, wird erkennen, ob die Lehre aus Gott ist. Wer diesen Willen nicht tun will, da könnte auch ein Engel vom Himmel reden, das würde nichts nutzen. Und das müssen wir verstehen. Wir können Menschen nicht gegen ihren Willen überzeugen. Man kann den Aufrichtigen die Argumente geben, die sie brauchen, damit sie es verstehen. Aber die, die nicht aufrichtig sind, die, die nur diskutieren wollen, die aus irgendwelchen anderen Gründen dagegen sind, Jesus selbst hat es nicht geschafft. Also können auch wir nicht alle Menschen überzeugen. Das ist nie unsere Aufgabe gewesen, sondern unsere Aufgabe ist es, den Aufrichtigen Gottes Wort zu präsentieren, so wie Jesus das hier macht. Und jetzt schauen wir noch in Vers 24 und damit enden wir dann für heute. Das ist jetzt auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also Jesus zeigt aus der Bibel, dass was er vor anderthalb Jahren gemacht hat, kein Problem ist. Er ist völlig zu Unrecht angeklagt worden. Und das Interessante ist, und das vielleicht noch ganz nebenbei, obwohl er völlig zu Unrecht angeklagt worden ist und nichts Böses getan hatte, hat er trotzdem anderthalb Jahre lang sich ferngehalten. Er hätte auch jedes Mal nach Jerusalem kommen gehen können und sagen, hier bin ich, ich habe nichts getan, ihr seid schuld. Ja. Er hat sich zurückgezogen, er hat gedacht, okay, dann gehe ich halt woanders hin, ich kann woanders auch nützlich sein. Er hat nicht auf sein Recht gepocht und gesagt, ich habe das Recht nach Jerusalem zu gehen und ihr dürft mich nicht verklagen und deswegen stehe ich jetzt hier, um euch zu provozieren. Was man hier sieht, ist, dass auch, obwohl er Recht hatte, er nicht den Konflikt gesucht hat, also er hat nicht versucht, irgendwie jetzt auf Konfrontation zu gehen. Er wusste, jetzt langsam wird es Zeit, nach Jerusalem zu gehen, ja, er muss da wieder auftauchen, aber er hat lange Zeit versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, um halt seine Mission nicht zu gefährden. Das zeigt uns auch, dass wenn wir wirklich die Wahrheit haben, haben wir nicht die Notwendigkeit, ständig allen zu beweisen, dass wir die Wahrheit haben. Wisst ihr, was ich meine? Sondern wenn ich weiß, Gott hat mir die Wahrheit gegeben, dann suche ich nach Gelegenheiten, Menschen etwas Gutes zu tun. Aber ich muss nicht ständig den Widerstrebenden ins Gesicht widerstehen und sagen, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit. Das nützt gar nichts. Und Jesus zeigt, dass man das nicht tun sollte. Aber jetzt schauen wir Vers 24 an, den letzten Vers für heute. Wer mag den mal lesen? Ganz genau. Und das ist natürlich interessant, weil, was war damals hier passiert, nachdem er geheilt hatte? Sie hatten ihn vor Gericht gestellt. Und jetzt, anderthalb Jahre später, sagt er mit anderen Worten, euer Gerichtsverfahren war falsch. Es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Ihr richtet nicht gerecht. Jetzt interessant, er sagt ja, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da gibt es eine interessante Bibelstelle, auf die sich Jesus wohl offensichtlich bezieht. Schaut mal mit mir in Jesaja. Und zwar in Jesaja Kapitel 11. Könnt ihr mir sagen, um wen geht es in Jesaja 11? Wer wird dort thematisiert in Jesaja Kapitel 11? Vers 1, genau, geht es um den Messias. Ja, das sieht man ganz deutlich ab Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ja, der Sohn Davids, und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind diese sieben Geister aus der Offenbarung, Symbol für den Heiligen Geist, der auf Jesus kam bei seiner Taufe. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. In Vers 3. Und er wird Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird was nicht tun? Er wird? Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Meint ihr, die Pharisäer kannten den Text? Glaubt die Pharisäer kannten den Text? Das ist einer der bekanntesten messianischen Texte überhaupt, ja, im Alten Testament. Das ist eine der großen Prophezeiungen auf den Messias, ja, aus der Wurzel Isais, aus dem Stumpf Isais, ja, der dann die ganzen Völker, die zum Banner des Messias kommen werden, die kannten den rückwärts. Die wussten natürlich, der Messias, der kommen wird, der wird Recht sprechen. Nicht nach dem Augenschein, nicht nach dem Hörensagen, sondern gerecht. Und jetzt steht Jesus vor diesen Pharisäern und Sadduzäern, die ganze Zeit auf einen Messias warten, der nicht nach dem Augenschein richten wird, und sagt ihnen, richtet nicht nach dem Augenschein. Was deutlich macht, Jesus ist das hier ein Anliegen. Es ist eine ganz höfliche Form zu sagen, ey, ich bin der Messias. Ich weiß, wie man richten soll. Denn ich richte nicht nach dem Augenschein. Macht das auch nicht. Wenn ihr den Messias annehmen wollt, müsst ihr auch so sein wie er in gewisser Weise.
ihr werdet den Messias, der nicht nach dem Augenschein richtet, nicht annehmen, wenn ihr selbst nach dem Augenschein richtet. Und damit sagt er ihnen quasi, dass ihr Verhalten, das sie hier an den Tag gelegt haben, was dazu geführt hat, dass er aus dem Kernland Juda vertrieben worden ist und jetzt eigentlich in Galiläa die ganze Zeit arbeiten musste, dass das eigentlich schon ein wesentlicher Schritt war, den Messias abzulehnen. Weil wie sollen sie den Messias annehmen, wenn sie gar nicht so handeln, wie der Messias handeln sollte? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Erwartet nicht den Messias, wenn ihr selbst nicht so handelt wie der Messias. Und das finde ich, ist, glaube ich, sehr interessant. Schauen wir noch ganz kurz in 5. Mose. Es war ja den Richtern in Israel eingebläut worden von Mose, immer und immer wieder gerecht zu richten. In 5. Mose, Kapitel 1 und dort Vers 16 und 17. Ganz interessante Stelle. 5. Mose 1, Vers 16 und 17. Da sagt Mose, das geht da um die Zeit, als er am Sinai, im Kontext, also im zweiten Jahr der Wüstenwanderung, die Richter eingesetzt hat. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach, hört eure Brüder an und richtet Recht zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden bei ihm. Im Gericht soll es kein Ansehen der Person geben, sondern ihr sollt den Geringen anhören wie den Großen und euch vor niemand scheuen, denn das Gericht steht bei Gott. Die Sache aber, die zu schwer für euch ist, die tragt an mich heran, dass ich sie höre. Ja, das war ganz eindeutig festgelegt. Aber die Tragik ist, dass zur Zeit von Jesus ausgerechnet die Schriftgelehrten, die so sehr das Gesetz hochhalten wollten, ihren eigenen Gott vor Gericht gezerrt haben und dabei noch dachten, dass sie das Gesetz hochhalten, in Wirklichkeit aber beinahe ihren Erlöser schon umgebracht hätten hier. Und Jesus weiß, wenn sie sich nicht bekehren, werden sie es schlussendlich tun. Sie werden ihn wieder vor Gericht stellen und sie werden ihn schlussendlich töten lassen wollen. Und letztendlich muss man eigentlich diese Rede jetzt hier im Herbst des Jahres 30, ein halbes Jahr vor dem Kreuz, sehen wie eine der letzten großen Warnschüsse, wo Jesus sagt, passt auf, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid schon seit geraumer Zeit in die falsche Richtung abgebogen. Wenn ihr weiter so macht, habt ihr mit dem Messias nichts zu tun. Denn was ihr tut und der Messias, das geht in zwei verschiedene Richtungen. Deswegen macht das nicht. Ich meine, wenn sie sich hier bekehrt hätten, die Geschichte wäre anders ausgegangen. Ich meine, Jesus wäre auf jeden Fall für die Menschheit gestorben, das ist nicht die Frage, aber das Volk Israel hätte eine andere Rolle spielen können. Und hier sieht man sozusagen, dass Jesus, obwohl sie quasi schon ein halbes, anderthalb Jahre lang in die falsche Richtung rennen und wirklich böse sind. Ich weiß nicht, ob ihr mal jemanden getroffen habt, der euch umbringen wollte. Also ich noch nicht. Also ich habe schon Menschen getroffen, die mich so angeguckt haben, als wollten sie mich umbringen oder die mit mir so geredet haben, aber noch nie so wirklich real, ja, dass jemand mich wirklich umbringen wollte. Das ist ja auch, hat ja auch was mit Mut zu tun, für Jesus hier sich hinzustellen zu seinen, die ihn umbringen wollen. Aber Jesus will sie retten, nachdem sie anderthalb Jahre seinen Tod planen, anderthalb Jahre überlegen, wie kriegen wir den umgebracht, will er ihnen das ewige Leben zeigen. Aber dazu muss er ihnen auch die Sünden offenbaren. Er muss ihnen zeigen, was das Problem ist. Ihr wollt mich töten und das ist das Problem. Deswegen werdet ihr meine Predigt nie verstehen. Ihr müsst euch bekehren. Ihr müsst wieder verstehen, was der Messias eigentlich tun wird. Er wird gerecht richten. Und deswegen lesen wir zum Schluss in Sprüche 17, Vers 15. Sprüche 17, Vers 15. In Sprüche 17, Vers 15, dort heißt es, wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerecht verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Hat es jemals eine gerechtere Person gegeben als Jesus? Nein. Jesus zu verurteilen ist wahrscheinlich das größte Greuel, das es überhaupt gibt. Und Jesus wusste, sie rennen genau auf diesen Abgrund zu. Und er stellt sich ihnen quasi in den Weg und sagt, schaut mal, ihr beschwert euch jetzt hier, dass ich keinen Abschluss habe. Ihr beschwert euch über ein fehlendes Diplom. Aber ihr seid seit anderthalb Jahren, gibt es eine Sünde in eurem Herzen, die nicht gelöst ist. Wenn ihr die nicht löst, rennt ihr gegen die Wand.
Und das zeigt, warum Jesus auf die Sünde. Er hätte mit ihnen lange diskutieren können über Schulausbildung und ob man jetzt Hebräisch können muss oder nicht oder so. Ja? Das macht er nicht, weil er weiß, das Problem ist gar nicht das Verständnis hier, das Problem ist die Sünde. Und deswegen, unangenehm wie es ist, zeigt es ihnen, weil das ist das Einzige, was hilft. Wenn sie das eingesehen hätten, hätten sie das bereut und sie hätten eine neue Weichenstellung gemacht. Leider haben sie es nicht gemacht und der Rest ist ja dann Geschichte. Das werden wir dann nach der Sommerpause weiter studieren. Aber halten wir fest, wenn Jesus uns Sünden in unserem Leben offenbart, dann deswegen, weil er uns lieb hat und weil er weiß, wohin es sonst führen würde, wenn wir diese Sünde weiter tun. Und er will uns davor bewahren, von ganzem Herzen. Wollen wir ihm dafür Danke sagen? Dann lasst uns einmal niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort so klar und deutlich zu uns spricht. Und Herr, du weißt, wo es vielleicht auch in unserem Leben Dinge gibt, die ungeklärt sind. Dinge, die wir seit langer Zeit mit uns tragen und die vielleicht dazu führen, dass wir unzufrieden sind mit dir oder mit anderen, die dein Wort verkündigen. Und wir uns vielleicht an Nebensächlichkeiten aufhängen, aber in Wirklichkeit gar nicht erkennen, dass es diese Sünde ist, die uns das eigentliche Problem bereitet. Herr, danke, dass du mit deinem Heiligen Geist direkt in unser Herz hineinsprichst und uns diese Sünden zeigst. Nicht um uns zu quälen, sondern um uns zu helfen, damit wir das dir übergeben, was wir alleine niemals besiegen könnten, aber was du durch die Gnade, die Jesus für uns erworben hat, ein für alle Mal besiegen kannst. Und Herr, so bitten wir dich, dass wir, anders als die Menschen damals zur Zeit von Jesus in dieser Geschichte, dass wir auch die Ermahnungen in Anspruch nehmen und annehmen, die du uns gibst durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.